Wir haben ja hier eine Gemeinde, die Predigtreihe gerade über das Markus-Evangelium. Ich will aber jetzt eine eigene kleine Predigtreihe beginnen und dir am Anfang eine Frage stellen. Wohin geht dein Lebensweg, wenn sich nichts ändert, und wohin sollte er eigentlich gehen? Das sind zwei von mehreren Fragen, die uns die Psalmen beantworten sollen. Und wir wollen heute uns mit Psalm 1 beschäftigen, als dem Psalm, der den ganzen Psalter auch eröffnet und uns zeigt, worum es darin geht und uns auch anfängt, diese beiden Fragen unter anderem zu beantworten. Ich will uns Psalm 1 einmal vorlesen. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Lass mich nochmal beten. Vater, wir haben hier dein Wort, das du uns gegeben hast, und haben dich gerade im Lied auch gebeten, dass du zu uns redest, dass du zu uns sprichst, jetzt auch durch dein Wort. Und dass du bitte, wirk dadurch bitte durch deinen Geist an uns und belebe und ermutige uns und richte uns bitte aus auf dich und dein Evangelium. Danke dir. Amen. Ich habe für mich den Psalm zusammengefasst mit der Überschrift Die zwei Wege und zwei Schicksale des einen Gerechten und der vielen Gottlosen. Die zwei Wege und zwei Schicksale des einen Gerechten und der vielen Gottlosen. Und es geht zuerst in den ersten drei Versen um den einen Gerechten. Dann in Vers 4 und 5 geht es um die vielen Ungerechten. Und dann im letzten Vers noch um die vielen Gerechten. Bevor wir das uns aber anschauen, ja, der eine Gerechte, die vielen Ungerechten und die vielen Gerechten, bevor wir uns diese drei Teile des Psalms da anschauen, will ich ganz kurz eine Einleitung in den ganzen Psalter auch geben, dass wir kurz, wenn wir uns jetzt hier ein paar Psalmen nach und nach anschauen, wenn ich mit Predigen dran bin und jetzt auch den ersten Psalm, ja, dass wir da ein bisschen Gespür haben, um was geht's in den Psalmen, wie ist der Psalm jetzt auch einzuordnen im ganzen Kontext der Bibel. Ja, das ganze Psalmbuch nennt man ja Psalter, und es ist wirklich ein Buch. Ja, vielleicht hat man manchmal den Eindruck, hey, da gab es irgendwie mal 150 Psalmen, die nach und nach geschrieben wurden. Irgendjemand hat die mal gefunden und hat immer einen rausgezogen und hat den hintereinander irgendwie geheftet oder auf die Buchrolle geschrieben oder wie auch immer, und die sind irgendwie so wild zusammengewürfelt, wie er halt gerade kam. Aber das ist nicht so. Ja, auch der ganze Psalter, der hat einen bestimmten, mit bestimmten Themen, um uns auch eine bestimmte Aussage zu geben. So wie alle anderen Bücher der Bibel genauso. Ja. Wen das ausführlich interessiert, wie ich da drauf komme, darf mich dann auch gerne fragen. Wäre jetzt aber zu ausufernd. Ja, wäre mindestens eine ganze Predigt für sich. Aber einfach nur, was sind auch diese Themen, die er uns hier bringen will? Das Hauptthema der ganzen Psalmen ist die Königsherrschaft Gottes und seines Messias. Und wie sich diese Königsherrschaft auf die ganze Welt auswirkt. Ja, diese Königsherrschaft zeigt sich vor allem von einem Ort aus, von dem Ort Zion. Und jetzt darf man nicht gleich denken, okay, Zion ist jetzt Jerusalem oder so. Nee, Zion meint in der Bibel nicht einfach nur Jerusalem. Es kann diesen Ort Jerusalem meinen, aber auch in dem Psalm, es ist nicht einfach nur Jerusalem, sondern allgemein steht Zion für die Gegenwart Gottes in seinem Volk, wenn man es mal so in der ganzen Bibel auch betrachtet. Und diese Herrschaft, die von Zion aus ist, konzentriert sich vor allem auf eine Person, nämlich auf den Messias. Er ist der König. Wird uns in den Psalmen immer wieder eine Person vorgestellt, die der König ist. Von dieser Person wird aber auch viel von Leiden geredet. Also nicht nur von seiner Erhöhung als König, sondern auch von dem Weg, wie kommt er zu dieser Erhöhung als König, nämlich über die Erniedrigung. Und die Auswirkung dieser Königsherrschaft Gottes ist, dass sich, also hier in dieser Welt, dass sich manche darunter beugen, andere aber auch nicht, die dagegen rebellieren. Und deswegen geht es ganz viel um diese zwei Wege, die eigentlich völlig entgegengesetzt voneinander sind. Ja, den Weg der Gerechten und den Weg der Gottlosen, die dann die Gerechten aber oft verfolgen. Das sehen wir auch als Thema viel in den Psalmen, wie die Gottlosen die Gerechten verfolgen. Die suchen dann aber ihre Zuflucht bei Gott und loben ihn ganz viel für die erfahrene Hilfe. Ja, haben wir ganz viel so am Beispiel von David, wie er in seinem Leben diese Hilfe erfahren hat, weil er Zuflucht bei ihm gefunden hat. Dass man dann so als ein Beispiel sehen, wie der Gerechte von den Gottlosen verfolgt wird und seine Zuflucht auch bei Gott findet und auch Hilfe findet. Um uns all das hier, was ich jetzt grob zusammengefasst habe, zu zeigen, haben die Psalmen einen Anfang und ein Ende. Ja, so ein Eingangstor, an dem uns erklärt wird, wie soll ich jetzt den Psalter richtig beten, richtig studieren und auch einen Ausgang, an dem uns gezeigt wird, wie soll ich jetzt mit dem Ganzen auch richtig leben, was ich jetzt eigentlich in der ganzen, die ganze dazwischen, ja, diese über 140 Psalmen, was habe ich da jetzt auch gelernt? Wie soll ich damit richtig leben? Und die Antwort ist in Anbetung Gottes, weil er der König ist. Ja, dieses Ausgangstor, dieser Ausgang sind die Psalmen 146 bis 150, wo es als der Abschluss der Psalmen steht, um uns zu zeigen, wenn du das jetzt alles weißt und kennst und lebst und studiert hast und gebetet hast, dann lebe in Anbetung Gottes, weil er ist König. Auch in Verfolgung, auch in Problemen. Er ist der König. Das Eingangstor ist Psalm 1 und Psalm 2 zusammen. Es wird einmal deutlich daran, dass diese beiden Psalmen einfach ohne Überschrift dastehen, obwohl, also so ohne Überschrift mit Autorenangabe und so weiter, ja, obwohl im ersten Psalmbuch, müssen die ersten 42 Psalmen oder so sein, das sind ja fünf Psalmbücher, wo das mal eingeteilt wurde, im ersten Psalmbuch sind bis auf zwei weitere Ausnahmen alle Psalmen mit einer Überschrift, mit Autorenangabe und so weiter. Und auch diese zwei Ausnahmen, die haben einen bestimmten Grund. Ja, waren ursprünglich auch mal gemeinsame Psalmen und so weiter. Und eigentlich sticht nur Psalm 1 und Psalm 2 so heraus, obwohl wir sogar aus Apostelgeschichte 4, Vers 25 wissen, dass David Psalm 2 geschrieben hat. Also wir wissen sogar den Autor von Psalm 2. Woher auch immer der Petrus das wusste. Das wissen wir wiederum nicht, aber er sagt es, also es ist so. Wir wissen also den Autor von Psalm 2, aber er steht im Psalter ganz bewusst auch nicht da, ist nicht genannt. Zeigt natürlich einerseits, Gott ist der Autor des ganzen Psalters, ja, und nicht die Menschen, die es dann auch wirklich von Hand geschrieben haben. Die haben es natürlich gemacht, aber er ist der eigentliche Autor. Es zeigt aber auch, dass diese beiden Psalmen gemeinsam als diese Eingangspsalmen verstanden werden sollen. Und das ist nicht nur Psalm 1, sondern wirklich Psalm 1 und 2 zusammen. Das zeigt sich auch inhaltlich. Schaut mal, wie Psalm 1 anfängt. Glücklich der Mann, der... Punkt, Punkt, Punkt. Und guck mal, wie Psalm 2 endet. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ja, wer glücklich zu schätzen ist, das bildet die Klammer um diese beiden Psalmen und die gemeinsam, die zeigen uns auf, um was es also gehen soll und zeigen uns somit auch schon eine Richtung auf, um was es im ganzen Psalter eben geht. Unter anderem darum, wer ist wirklich glücklich zu schätzen? Wer das sagt, ich bin wirklich glücklich? Wer ist glückselig? Schauen wir uns das also an, nach dieser kurzen Einleitung, schauen wir uns diese ersten drei Verse an, wo es um den einen Gerechten geht. Der Psalm und somit natürlich auch der ganze Psalter, die fangen ja mit dem Wort glücklich an. Ja? Glücklich. Wollen wir das nicht eigentlich alle sein? Einfach nur glücklich? Ist das nicht eigentlich so, ja, unser tiefster Wunsch, zufrieden zu sein? Ich denke, bei mancher Unterschiedlichkeit, diese Suche nach Zufriedenheit, nach Glück, das verbindet uns alle Menschen doch eigentlich, oder? Danach streben wir, danach arbeiten wir eigentlich unser ganzes Leben lang, um glücklich zu sein. So die konkrete Umsetzung, die sieht bei den verschiedensten Menschen unterschiedlich aus. Ja, die einen, die sind glücklich, wenn sie einfach nur so völlig ihre Ruhe haben. Ja, wenn sie irgendwo, keine Ahnung, in der Sonne sitzen können mit einem Kaffee und einem Buch, keine Ahnung was. Ich gehöre nicht dazu. Aber manchmal einfach, gut, also manchmal die Ruhe ist dann schon gut. Da ist man auch schon zufrieden. Bei anderen ist es aber auch, dass sie so voll das Abenteuer brauchen. Ja, wenn so eigentlich der volle Stress da ist und so das totale Gegenteil, so völlig aufregend, dann sind sie glücklich. Ja, und so die Ruhe irgendwie mal für sich sein, das wäre da gar nichts. Andere, die suchen es voll im Erfolg, ja, dass sie eigentlich nie zur Ruhe kommen, ja, sondern sich voll schauen, dass sie irgendwie erfolgreich dastehen. Vor anderen gut dastehen, andere suchen sie in irgendwelchen spirituellen Dingen, was auch immer. Es ist unterschiedlich, in was sich das bei verschiedensten Leuten zeigt oder wie sie meinen, glücklich zu sein. Letztlich das Wichtige ist ja, was sagt Gott dazu? Wie werden seine Geschöpfe, die er gemacht hat und am besten kennt, wie werden sie glücklich? Wie können wir glücklich sein? Egal von dem, was wir alles hier in der Welt sehen. Was sagt Gott dazu? Wie definiert er diese Zufriedenheit und wie kann man sie haben? Vers 1 sagt uns drei Dinge, die man vermeiden soll, um glücklich zu sein. Ja? Also erstmal negative Dinge. Was soll man nicht tun? Wenn man das nicht tut, dann ist schon mal ein guter Weg hin zum Glücklichsein. Das erste ist, folge nicht dem Rat der Gottlosen. Ja, das heißt, lass dein Denken nicht von gottlosen Meinungen bestimmt sein und höre nicht auf einen Rat, der ohne oder gegen Gott ist. Das tu schon mal nicht. Zweitens, betritt nicht den Weg der Sünder. Ja, ist nur eine Steigerung vom ersten, weil wer wie ein Gottloser denkt, der wird auch bald wie ein Gottloser handeln und somit auf ihren Wegen gehen. Und drittens heißt es hier, setz dich nicht in den Kreis der Spötter. Ja, das heißt, hab keine Gemeinschaft mit gottlos spottenden Sündern, egal worüber die jetzt spotten. Ja, egal, ob die jetzt über Gott spotten oder über andere lästern, mach da einfach nicht mit. Halt dich von all den Dingen fern, wenn du wirklich glücklich sein willst. Jetzt muss ich dich mal fragen, wirst du immer wirklich glücklich sein, wenn du nicht mehr überall mitmachst? Wird dann alles toll sein? Wird da so richtig gut gehen? Also wenn du nicht mehr auf den Rat von anderen hörst, sondern auf einmal auf Gottes Rat, sagst, nee, was du mir hier rätst, was du mir sagst, das glaube ich nicht, mache ich nicht mehr so, obwohl ich es jetzt immer so gemacht habe, jetzt mache ich es nicht mehr, sondern das, was hier in dem Buch steht, in der Bibel, das mache ich jetzt. Würden das alle toll finden, wenn du ihren Rat verwirfst? Und wenn du dann auch nicht mehr überall mitmachst, mit der Begründung, dass es Sünde ist, meinst du, dass du dafür Applaus bekommst? Und wenn du auch nicht mehr überall mitlästerst, meinst du, dass die Leute dich dann richtig cool finden und auch noch dein Freund sein wollen und du dann der Beliebteste überall bist? Oder werden die dann nicht viel mehr dann über dich lästern? Manchmal kann das ja tatsächlich gut ankommen, ja, wenn man das nicht macht. Manchmal. Aber sind wir doch mal realistisch, oft wird es nicht so sein, oder? Von welchem Glück ist dann also hier die Rede? Der Jesus hat seine Bergpredigt genauso begonnen. Ja, genauso wie die Psalmen hat er seine große Predigt auch gehalten. Ihr könnt gerne mal mit mir Matthäus 5 aufschlagen. Ich lese uns die Verse 2 bis 4 vor. Ja, diese Predigt, die von einem Berg kam, wie damals schon Mose das Gesetz von einem Berg gab, und wie dann diese große Predigt eigentlich der Psalmen jetzt mit glücklich beginnt, so beginnt auch der Herr Jesus, muss heißen, Matthäus 5, Vers 2, er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Also wer vor Gott nichts vorzuweisen hat, also geistlich bankrott ist, heißt ja nicht geistig, also wer geistig behindert ist oder so, sondern geistlich bankrott ist, im Geiste vor Gott nichts vorzuweisen hat, die geistlich Armen. Wer da wirklich bankrott ist, der kann glücklich sein. Also wer über seine Verlorenheit sogar noch trauert, der darf sich wirklich glückselig schätzen. Hört sich eigentlich sogar fast wie ein Widerspruch an, gell? Man soll traurig sein, um glücklich zu werden. Und dann heißt es doch in Vers 10, glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also wer sogar noch unter Verfolgung wegen Gottes Gerechtigkeit steckt, der darf wirklich sich glückselig schätzen. Jesus hat also genauso wie Psalm 1 einen völlig anderen Maßstab von Glück und Zufriedenheit, wie wir ihn hier aus der Welt kennen, ja, dass man dann einfach vielleicht einfach nur seine Ruhe hat oder das volle Abenteuer oder der volle Erfolg oder was auch immer. Denn glückselig, ja, dieses Wort hier, wenn man das auch mal so in der ganzen Bibel sich dann anschaut, das kann man hier verstehen als gerettet sein, glückselig sein, freuen darf sich wer, gesegnet ist der, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, zu beneiden ist wer, Punkt, Punkt, Punkt. Und so weiter. Denn hier geht es immer um das Himmelreich. Hier steht nicht, dass man dann die Ruhe hier hat. Es geht ums Himmelreich. Zumindest nicht die äußerliche Ruhe. Warum ist dann jemand so glücklich? Ja, wenn wir uns diese ganzen glückselig Stellen in den Psalmen mal anschauen, dann wird eins deutlich. Ja? Wenn die Psalmen schon mit dem Wort anfangen, ist manchmal ein Indiz drauf, okay, das ist vielleicht auch so eine Thematik in den Psalmen, können wir ja mal reinschauen, sich die ganzen Psalmen anschauen und heutzutage im digitalen Zeitalter ist es ja auch relativ einfach, dann die ganzen Glücklichstellen rauszusuchen. Man muss nicht mehr 150 Psalmen durchlesen von vorne bis hinten. Man muss nicht mal mehr eine Konkordanz aufschlagen. Man kann es einfach nur in die Software eintippen und er gibt dir jede Stelle mit glücklich an. Relativ einfach. Und da sehen wir, wer ist wirklich glücklich? Oder warum ist man glücklich? Zum einen, weil einem von Gott die Schuld vergeben wurde und man jetzt zu ihm gehören darf man glücklich sein. Das Zweite, weil man dadurch dann Gott kennt, ihm vertraut und bei ihm seine Zuflucht suchen kann, auch wenn Probleme da sind. Und das Dritte, weil man jetzt auf Gottes Wegen gehen darf und gerecht leben kann, was man davor gar nicht konnte und was auch die anderen Menschen gar nicht können. Und das ist eine ganz andere Grundlage für Glück und Glückseligkeit und Zufriedenheit, nämlich eine Grundlage, die in Gott gegründet ist und die dann auch unabhängig von den Umständen sein kann. Nicht, dass dann die Umstände immer so uns völlig egal sind, weil wir leben ja wirklich noch in dieser Welt und in unseren Befindlichkeiten hier. Und trotzdem kann uns das so gründen in dem, dass uns die anderen Befindlichkeiten, auch wenn die schlimm sind, dann nicht mehr so erschüttern, wenn wir wirklich eine Zufriedenheit in dem unerschütterlichen Gott haben. Eine Grundlage in ihm. Ja, es heißt in 1. Timotheus 6, Vers 15 was von dem glückseligen Gott. Ja, da wird Gott selbst als der glückselige Gott beschrieben. Der Gott, der einfach nur völlig zufrieden in sich selbst ist. Wenn wir in ihm sind, zu seinem Sohn Jesus gehören, dann dürfen wir das genauso, können wir genauso glücklich sein wie der glückselige Gott, der einfach nur völlig zufrieden in sich selbst ist. Mit einem Unterschied, wir sollten nicht zufrieden in uns sein, weil dann hängt es doch wieder an uns und dann wird es echt übel, sondern wir sind dann zufrieden in ihm. Was braucht es dazu? Was braucht es zu diesem Glücklichsein? Vers 1 hat uns gesagt, was wir lassen sollen. Vers 2 sagt uns jetzt positiv auf, was soll man denn tun, um so glücklich zu sein? Ich lese uns nochmal vor. Also, glückselig, der nicht folgt, nicht betritt und nicht sitzt. Vers 2, sondern seine Lust am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Wer an Gottes Wort Lust hat und ständig darüber nachdenkt und Verlangen danach hat, der ist glücklich, der ist gerettet, der ist zu beneiden. Wer sich also nach Gott sehnt, dass seine Gedanken sich ständig um das drehen, was Gott sagt in seinem Wort, der kann wirklich glücklich sein. Weil dieses Wort hier für Sinnen, also der über sein Gesetz sinnt, nachdenkt, sinnt Tag und Nacht, das kann im Hebräischen genauso das Gurren einer verschmachteten Taube meinen. Ja, also die wirklich jetzt was sucht. Oder sogar das Knurren eines Löwen, dem man die Beute wegnehmen will. Dafür wird dieses Wort genauso verwendet in der Bibel. Weiß nicht, wer sich das traut, zum Löwe reingehen und ihm das Fleisch wegnehmen. Also wenn er überhaupt noch knurrt, dann aber ordentlich, oder? Wer sich so nach dieser Beute sehnt, der ist glücklich. Sehnst du dich so nach dem Wort Gottes? Hast du das so ein Verlangen nach Gott? Denn nur dann kannst du wirklich glücklich und zufrieden sein. Sagt uns hier Psalm 1. Und nur dann kannst du auch so standhaft im Sturm sein, wie es Vers 3 beschreibt. Wo es dann heißt, er, also diese Person, die so ist, ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Dann wirst du nicht fruchtleer bleiben wie der Feigenbaum, den Jesus mal verflucht hat, weil es halt nichts an ihm gab. Wenn du so deine Lust hast an Gott, dann wird sein Fluss dich versorgen, sodass du nicht vertrocknen wirst. Selbst wenn du mal in der Wüste wohnen solltest, wo nur Leute, wie in Vers 1 beschrieben, um dich herum wohnen, also ich meine in der geistlichen Wüste, wo nur so Gottlose sind, auch dann wirst du nicht vertrocknet, wenn nur solche Leute um dich herum sind. Und was ist dieser Fluss? Wenn man einfach nur der Logik von Vers 2 folgt, ja, das ist einer, der über Gottes Gesetz nachsinnt, über sein Wort, wenn man dieser Argumentation folgt, dann ist es das Wort Gottes, das den Gerechten wie einen Fluss auch ernährt. In diesen ersten drei Versen wird also der Gerechte unterschiedlich beschrieben. Zuerst negativ, wie er nicht ist, dann positiv, wie er aber ist. Und in Vers 3 dann auch noch metaphorisch, also bildlich, was ist das Resultat davon? So einer Person gelingt wirklich alles. Er lebt nicht gottlos, sondern liest seine Bibel fröhlich mit Lust, weil er den Autor liebt, nicht weil er es einfach muss. Schön, oder? Jetzt sitzt du vielleicht da und hast so die ganze Zeit gedacht, nein. Ich denke, zumindest wenn du ehrlich bist, hättest du es gedacht. Ja, natürlich, ich sehne mich nach Gott. Ich liebe Gott. Ich will für ihn leben. Aber wenn ich mal so ehrlich bin, so Tag und Nacht nach ihm, dass meine Gedanken auf ihn gerichtet sind, wie so eine verdurstete Taube? Nee. Und nee, so ganz konsequent bin ich auch nicht auf dem Weg der Sünder oder bin ich diesem Weg nicht aus dem Weg gegangen. Natürlich hasse ich Sünde und will sie nicht tun, aber es ist auch nicht so, dass ich diesen Weg noch nie betreten hätte. Und leider bin ich auch schon falschem Rat gefolgt, der gegen Gott war. Stimmt mit mir als Christ jetzt irgendwas nicht? Bin ich vielleicht gar kein Christ? Zumindest wenn ich mal den Maßstab hier von Psalm 1 anlege. Falls du dir solche Fragen gestellt hast, oder zumindest jetzt dann stellst, kann ich dir eins sagen, nee, mit dir ist alles normal. Zumindest so ganz normal menschlich. Weil dieser Text hier, diese ersten drei Verse, beschreiben zunächst mal gar nicht dich. Um dich geht's erst ab Vers 4. Weil ist dir aufgefallen, dass diese ersten drei Verse nur von einem Mann reden? In der Einzahl? Und der bist nicht du, sondern Psalm 2 macht deutlich, dass es Jesus Christus ist. Der Einzige, der immer alles richtig gemacht hat, und deswegen auch wirklich glücklich, glückselig und zufrieden sein kann. Aber bevor wir da nochmal zurückkommen, schauen wir uns jetzt erstmal dich und mich an, nämlich in dem zweiten Teil, die Verse 4 und 5, die vielen Ungerechten. Es beginnt mit nicht so die Gottlosen. Also sie werden nicht glücklich sein, sie sind nicht zu beneiden. Und da werden uns drei Gründe dafür genannt. Ich lese uns nochmal Vers 4 und 5. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Also erstens mal sind Gottlose wie Spreu, die der Wind verweht, also wie diese leichte Hülse vom Getreide nach dem Dreschen, die beim leisesten Windhauch schon wegfliegt und nie mehr gesehen wurde. Zweitens, warum sie nicht glücklich sein können, sie bestehen im Gericht Gottes nicht. Und das Dritte, sie dürfen und können nicht in der Gemeinde sein. Alles Gründe, dass man nicht glücklich sein kann, weil man eben nicht gerettet ist. Aber auch hier will ich dich wieder fragen, wie viele Gottlose kennst du, denen es so richtig dreckig geht, wie hier eigentlich beschrieben, und die deswegen so total unglücklich sind? Ja, es gibt ein paar. Also mir sind immer wieder auch Leute eingefallen, die vielleicht auch so wirklich völlig unzufrieden mit sich selbst sind, vielleicht sogar teilweise immer auf der Suche nach Gott und sagen, es hat ja alles sonst keinen Sinn mehr und so weiter. Vielleicht ein paar, ja. Aber auch nicht die große Masse, oder? Aber wie viele Gottlose kennst du, denen es so äußerlich scheinbar richtig gut geht? Vielleicht mehr, oder? Täuscht sich also Gottes Wort? Natürlich täuscht sich nicht, das haben wir schon in Vers 1 gesehen, ja, dass es wirklich manchmal ein anderer Maßstab ist, den Gott hier anlegt. Aber auch wenn jetzt schon Gottes Gericht über diese Welt geht, laut Römer 1, 18, so ist es jetzt noch nicht das Endgericht, bei dem dann das alles hier eintrifft, was wir hier lesen. Und bei dem dann nicht nur ein bisschen Wind geht, sondern da wirklich Sturm ist, der dann diese Leute auch in die Hölle fegt, wie dann Psalm 2, Vers 9 beschreibt. Wo es heißt, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Aber auch schon jetzt weht Gottes Wind und ruft zur Buße und zur Umkehr auf. Ja, einzelne Dinge im Leben von einzelnen Menschen, Tragödien, aber auch diese ganzen großen weltweiten Crashs, die wir eigentlich überall erleben, ob es Kriege sind oder irgendwelche Streitigkeiten untereinander, Leute, die sich aufspielen, als wären sie Gott und andere damit ins Unglück stürzen, sind alles Umkehrrufe Gottes, die uns unsere Schwachheit aufzeigen, dass wir wirklich nur leichte Spreu sind. Aber endgültig wird sich das wirklich dann erst im jüngsten Gericht zeigen, wenn diese Welt vergeht und die ganze Spreu dann auch verbrennt. Aber auch hier, genau hier zeigt sich, warum ist ein Gottloser nicht glücklich zu schätzen? Im letzten Teil lesen wir aber was von Gerechten. Und genauso auch in Vers 6, wo es nochmal um diese Gerechten geht. Und zwar um Gerechte, nicht um den einen Gerechten, sondern um Gerechte in der Mehrzahl. Das heißt hier in der Gemeinde der Gerechten. Und das ist dann der dritte Teil, Vers 6, die vielen Gerechten. Weil ja, es gibt nicht nur einen Gerechten, sondern auch viele Gerechte, die sich dann genauso glücklich schätzen dürfen, wie der eine Gerechte. Bislang haben wir nur den einen Gerechten gesehen und wissen, wir von uns aus müssen uns eigentlich zu der zweiten Gruppe, zu den Gottlosen zählen, die nicht glücklich sein dürfen, weil sie nicht in Gottes Gericht bestehen, nicht in seiner Gemeinde sein dürfen und wirklich auch nichts sind. Wie so eine leichte Spreu. Einfach kurz hier und gleich wieder weg. Eigentlich dürfen wir nicht glücklich sein, aber es gibt eine Gruppe, die darf sich trotzdem genauso glücklich schätzen wie der eine Gerechte. Wie geht es? Wie können wir zu dieser ersten Gruppe des einen Gerechten gehören, obwohl wir eigentlich wegen unserer Ungerechtigkeit, unserer Sünde, unserer Rebellion gegen Gott zur zweiten Gruppe gehören müssten? Psalm 2, Vers 12 beantwortet es uns. Dort heißt es, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Doch glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Dieser eine Gerechte, er ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Richter und Herr über alle ist. Aber wer darf glücklich sein? Alle, die sich bei ihm bergen. Auch die dürfen glücklich sein. Und die, die seine Füße küssen. Ja, also wer bei ihm Schutz sucht vor dem Gericht Gottes, der ist wirklich glücklich, der ist gerettet, der ist zu beneiden, weil dem wurden die Sünden vergeben und der gehört zu Gott und kennt ihn. Und alles aber nur durch ihn. Nichts, gar nichts durch uns, nur durch ihn. Von uns aus gehören wir nämlich zur zweiten Gruppe, die verdammt ist und deren Weg vergeht. Sie selber und ihre Taten vergehen, die haben keinen Bestand. Aber was ist mit dem Weg der Gerechten? Gott kennt ihn, heißt es hier. Und es ist im biblischen Sinne, im biblischen Sprachgebrauch, er weiß um diesen Weg und er liebt diesen Weg. Das heißt, er kennt diesen Weg, er weiß drum und er liebt ihn. Er freut sich über die Wege der Gerechten. Warum? Weil sie nicht mehr so leben, wie Vers 4 und 5 zeigt, sondern weil sie auch dann so leben, wie Vers 1 bis 3 zeigt. Und obwohl sie aber immer wieder wie die zweite Gruppe aus Vers 4 und 5 leben und immer wieder auch diese Wege gehen und versagen, dann haben sie Vergebung durch das Blut Jesu, der extra dafür auf Zion geweiht wurde, wie Psalm 2, Vers 6 dann sagt. Was heißt das jetzt für uns, dieser ganze Psalm? Wenn wir es zusammenfassen, zeigt er uns zwei Wege auf und weist uns dabei auf ein paar Hauptthemen des ganzen Psalters hin und stellt dich und mich auch vor die Frage, welchen von diesen beiden Wegen, die so auseinandergehen, welchen Weg gehst du? Von Geburt an gehen wir Menschen alle auf dem gottlosen Weg, weil wir Sünder sind. Und es führt uns ins Verderben, weil wir dann Gott zum Feind haben. Und damit kannst du in seiner Gemeinde nicht bestehen. Wenn du also hier bist und es hörst, aber noch kein Gerechter in Christus bist, schön, dass du da bist und dass du das Evangelium hörst, aber du darfst hier dabei sein und es hören, aber nicht wirklich zur Gemeinde dazugehören. Ja, du kannst mit ein paar Menschen hier aus der Gemeinde zusammen sein, aber gehörst nicht wirklich zu dieser Gemeinde und somit auch zur weltweiten Gemeinde Gottes. Und damit kannst du wiederum hier auch kein Mitglied sein, weil Sünder in der Gemeinde der Gerechten nicht bestehen können. Aber auch wenn du vielleicht jetzt hier nicht jahrelang, aber vielleicht in einer anderen Gemeinde schon jahrelang Mitglied warst oder fest einfach dazugehört hast, obwohl du vielleicht gar nicht wirklich zum Herrn gehört hast, einfach nur, weil du da drin aufgewachsen bist, dann kann ich dir auch sagen, langfristig kannst du da nicht bestehen. Nicht, weil dann die Christen irgendwas gegen dich haben, aber weil es Gottes heilige Gemeinde ist, wo sonst niemand sein kann und niemand besteht. Ja, ich will absolut nicht, dass du dann gehst, aber dass du Buße tust, umkehrst von deinem gottlosen Weg und dich bei Jesus birgst und dich ihm unterordnest, ja, was dieses Bild von den Physikern meint, dich ihm unterordnest als dem König. Er ist nämlich dein Gott. Aber auch allen Gerechten hier, ja, dieser anderen Gruppe, die in dem Psalm angesprochen wird, will ich sagen, werd nicht stolz darauf, weil es ist nicht dein Verdienst. Es ist Jesu Verdienst, wenn du dazugehören darfst. Weil sonst, wenn du stolz darauf bist, vielleicht auf das, was du tust, wie gut du dich verhältst oder was auch immer, wie viel von dem aus den ersten drei Versen du vielleicht einhältst und nach außen hin zeigst, wenn du da stolz drauf wirst, dann liegt deine Zufriedenheit wieder nur in dir und ruht auf deinem, auf dich, als auf dir als Fundament. Und das hält nicht lange. Das ist nicht von Dauer. Denn durch Christus darfst du auf diesem ersten Weg sein und durch ihn glücklich sein. Denn nur er kann dich für gerecht erklären, von dir aus bist du es nicht und somit auch nicht besser wie die anderen, aus dieser zweiten hier beschriebenen Gruppe. Und deswegen lob einfach nur ihn dafür. Und dann lebe aber auch ganz konkret danach, denn wenn du in Christus bist, dann gilt dir auch Vers 1 bis 3. Erstmal meinte ich das nicht, weil hier Jesus Christus beschrieben ist. Aber wenn du in ihm bist, dann gilt es genauso auch dir. Und dann entscheid nichts mehr ohne Gott und der Ausrichtung auf sein Wort. Und geh dann nicht auf den gottlosen Wegen, sondern freu dich an den gerechten Dingen und lästere und spotte nicht mehr über andere, sondern rede vielmehr vom wahren Gott. Das geht nur, wenn du deine Lust an ihm hast und von seinem Wort auch erfüllt bist. Denn nur mit Sehnsucht nach Gott kannst du ewig glücklich sein. Weil allein der ewige Gott glücklich ist. Tiefst glücklich. Und nur wenn du zu ihm gehörst, du dann auch ewig glücklich sein kannst, ohne dass es vergeht. Der nie langweilig wird, weil er unendlich ist. Alles andere hier wird mal irgendwann langweilig werden und du bist dann nicht mehr glücklich daran. Aber nicht so beim ewigen Gott, wo dieses Glück immer weitergeht. Und deswegen greif zu seinem Wort hier, lerne ihn dadurch immer mehr kennen. Dann drängt er dich wie ein Fluss und lässt an dir schöne Früchte reifen. Sonst wirst du automatisch auf dem gottlosen Weg gehen. Da gibt es nur ein Entweder-Oder, kein Mittelweg. Jetzt haben wir von zwei Wegen gehört, die der Herr Jesus genauso auch in seiner Bergpredigt beschrieben hat. Und deswegen will ich mit seinen Worten aus Matthäus 7 ab Vers 24 enden. Wie er dann auch diese Bergpredigt, von der wir schon den Anfang gelesen haben, wie er sie beendet. Matthäus 7 ab Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, den werde ich mit einem törichten Mann vergleichen, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß.